Hallo, hier ist Bibletunes. Blackbox-Urgeschichte Genesis 1 mit Ruben Sommer. Willkommen zurück zu Blackbox-Urgeschichte Genesis 1. In dieser Episode geht es noch einmal weiter mit dem ersten Schöpfungstag. Am ersten Schöpfungstag ordnet Gott das Verhältnis von Licht und Finsternis und wandelt damit das Unbewohnbare in Bewohnbares und etabliert Funktionalität, wo vorher keine war. Und das tut Gott zunächst, indem er das Licht von der Finsternis scheidet. Diese wortwörtliche Unterscheidung zwischen Licht und Finsternis, das lässt sich aus Genesis 1,2 her ableiten, die ist notwendig, weil erst durch sie richtig sichtbar wird, wo das Leben und wo der Tod zu finden ist. Licht und Finsternis, das Leben und der Tod sind ungleicher Art und gehören deshalb voneinander getrennt. Auch hier schimmert im hebräischen Grundtext wieder die Tempelsymbolik durch. Denn das hebräische Verb badal, das hier für trennen gebraucht wird, kennen wir vor allem aus dem priesterlichen Sprachgebrauch innerhalb des Alten Testaments. Dort beschreibt es die Aufgabe des Priesters, zu unterscheiden zwischen rein und unrein, heilig und profan. Wir sehen hier also noch eine weitere Dimension davon, wie Gott an seiner Schöpfung wirkt. Gott regiert in seiner Schöpfung als König, spricht zu ihr als Prophet und handelt an ihr wie ein Priester. Als Priester sondert Gott aus, was lebensförderlich ist, und weist das Lebensfeindliche in seine Schranken. Gott steht der Finsternis deshalb nicht gegenüber, sie ist keine chaotische Macht, die er zuerst in einem kosmischen Kampf besiegen muss, nein, er ist ihr übergeordnet. Und auch sie hat ihren Platz in der Schöpfung eben nur dann, wenn Gott ihr eine Funktion gibt. Was lebensbedrohlich ist, wird von Gott so weit eingeschränkt, dass es eben nicht länger das Leben behindert, sondern ebenfalls dem Leben dienen muss. Deswegen ist das Licht der Finsternis übergeordnet. Die Finsternis bleibt damit Teil der Schöpfung, aber eben immer nur in der ihr zugewiesenen, von Gott her eingeschränkten Funktion. Und von dieser ersten Funktion, die Gott am ersten Schöpfungstag mit dem ersten Lebensraum etabliert, den er schafft, von der lesen wir im letzten Vers dieses Abschnittes, nämlich vom Tag-Nacht-Rhythmus. Wir lesen davon in Genesis 1,5, wo es heißt, dass Gott das Licht Tag und die Finsternis Nacht benennt. In der Welt des antiken Orients, darauf weist Edward John Walton hin, hat die Namensgebung immer eine spezielle Bedeutung. Auf der einen Seite spiegelt die Namensgebung den Königsanspruch Gottes wider. Im antiken Orient war die Namensgebung normalerweise etwas, das nur dem König zustand und war ein Zeichen der Macht. Eroberten Könige damals beispielsweise fremde Städte, wurden sie von ihnen oft umbenannt, um damit ihren neuen Herrschaftsanspruch auch über diese Stadt deutlich zu machen. Namensgebung entspringt also der königlichen Autorität und gehörte zu den Aufgaben eines Königs. Die Namensgebung hat aber darüber hinaus noch eine weitere wichtige Bedeutung. Etwas oder jemandem einen Namen zu geben, beschreibt nicht nur, was etwas ist, sondern auch, wozu es da ist. Indem Gott das Licht Tag nennt und die Finsternis Nacht, gibt er ihnen eine Aufgabe und setzt einen Rhythmus in Gang, der das Leben tragen kann und wird. Gott ordnet die Zeit selbst. Tag und Nacht sind nicht zufällige Naturphänomene, sondern von Gott eingesetzte Funktionsräume. Zeit ist hier nicht einfach ein neutrales Kontinuum, sondern strukturierte, von Gott geordnete Lebenszeit. Und bemerkenswert ist, Gott spricht nicht nur das Licht ins Dasein, er spricht ihm auch seine Identität zu. Die Welt weiß sozusagen, was sie ist, weil Gott sie anspricht. Man könnte sagen, Schöpfung geschieht durch Gottes Wort und sie bleibt durch dieses göttliche Wort bestimmt. Das bedeutet theologisch, unsere Wirklichkeit, in der wir leben, ist nicht selbst begründet. Sie lebt davon, dass Gott sie ansieht, anspricht und ihr ihren Platz zuspricht. Noch bevor der Mensch existiert, ist die Welt schon von Gottes ordnendem, definierendem Wort durchzogen. Der erste Tag beginnt und endet deshalb mit einem von Gott eingesetzten Rhythmus. Es wurde Abend und es wurde Morgen. Zeit selbst wird zur Gabe und zum Zeichen, dass diese Welt unter Gottes souveränem, guten und lebensschaffenden Wort steht. Licht und Finsternis als Tag und als Nacht sind also der grundlegende Lebensrhythmus, den Gott für seine Schöpfung einsetzt. Der Tag-Nacht-Rhythmus als lineare Zeit strukturiert sozusagen den Tempeldienst im kosmischen Tempel. Alle Geschöpfe sind diesem Rhythmus untergeordnet und wissen durch ihn, wann die Zeit für Arbeit und Ruhe ist. Auf ihm gründet sich auch der jüdische Festkalender, den Gott in Levitikus 23 einsetzt. Zu ihm gehören die sieben Feste des Herrn zu festgesetzten Zeiten, wie wir lesen. Und auch der Sabbat ist eines davon. Der biblische Tag-Nacht-Rhythmus ist eigentlich aber ein wenig anders, als wir ihn in unserer Kultur kennen. Er ist ja, wenn wir den Text genau anschauen, eigentlich gar kein Tag-Nacht, sondern ein Nacht-Tag-Rhythmus. Der Schöpfungstag beginnt mit dem Abend und endet mit dem Morgen, der dann gleichzeitig wieder der Anfang des nächsten Tages ist. Der biblische Tag beginnt also am Morgen und endet auch wieder im Morgen. Er kommt aus dem Licht und führt wieder ins Licht zurück. Im alttestamentlichen Denken zeugt deshalb jeder neue Morgen von diesem erstgeschaffenen Urlicht, von Gottes Lichtherrlichkeit, die für seine Schöpfung vom ersten Tage an bis heute, Tag für Tag, immer wieder aufs Neue Licht in die Dunkelheit bringt und damit die Nacht beendet, um dann den nächsten Tag zu bringen. Der neue Tag ist damit keine automatische Selbstverständlichkeit, sondern Gottes andauerndes und anhaltendes Ja zu seiner Schöpfung. An jedem Tag vollzieht sich das Geschehene des ersten Tages aufs Neue. Wenn Gott Abend und Morgen einsetzt, dann schafft er nicht nur Struktur, er schafft Verlässlichkeit. Darum ist es überhaupt keine poetische Übertreibung, wenn es in Klagelieder 3, den Versen 22 und 23 heißt: Die Güte des Herrn ist's, dass wir noch nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Jeder neue Morgen zeugt von der Barmherzigkeit Gottes. Gott sagt nicht nur am Anfang, es werde Licht, er sagt es jeden Tag neu. Der englische Schriftsteller und Apologet G.K. Chesterton schreibt in seinem Buch Orthodoxie an einer Stelle dazu: Kinder überschäumen vor Lebenskraft. Sie sind stürmisch und freien Herzens und darum wollen sie, dass die Dinge wiederholt werden und sich nicht verändern. Sie sagen immer, mach das noch einmal. Und der Erwachsene macht es noch einmal, bis er halbtot ist. Denn erwachsene Menschen sind nicht stark genug, um in Eintönigkeit zu überborden. Aber vielleicht ist Gott stark genug dazu. Es ist möglich, dass Gott jeden Morgen zur Sonne sagt, mach das noch einmal. Und jeden Abend zum Monde, mach das noch einmal. Es könnte etwas anderes sein als automatische Notwendigkeit, was alle Gänseblümchen sich ähnlich sehen lässt. Es ist möglich, dass Gott jedes Gänseblümchen einzeln macht, aber niemals müde wurde, sie zu machen. Es ist möglich, dass Gott die ewige Unersättlichkeit der Kinder hat, denn wir haben gesündigt und sind alt geworden, und unser Vater ist jünger als wir. Vielleicht ist Gott tatsächlich so und handelt viel aktiver und lebendiger an seiner Schöpfung, als wir das überhaupt jemals für möglich halten würden. Gottes schöpferisches Handeln und damit sein barmherziges Ja zur Schöpfung ist nicht uralt, sondern jeden Morgen frisch und neu. So wie er am Anfang die Schöpfung von der Finsternis ins Licht führt, so tut er das Tag für Tag, bis zu dem einen Tag, an dem die Finsternis nicht mehr sein wird. So lesen wir beim Propheten Zacharia in Zacharia 14, Vers 7. Und es wird ein einziger Tag sein. Er ist dem Herrn bekannt. Es wird nicht Tag und Nacht sein, und auch um den Abend wird es Licht sein. Die Schöpfung beginnt im Licht. Sie durchläuft die Nacht und sie endet im Licht. Das ist nicht einfach die Beschreibung eines Naturphänomens. Das ist lebendige Hoffnung.